Die Leber ist wirklich ein super Organ. Und jetzt ist eins ganz, ganz wichtig und ich bitte jeden Zuhörer, das auch genau auf der Zunge sich zergehen zu lassen. Die Leber ist das Hauptorgan für unsere Gesundheit. Ich weiß, dass jetzt jeder kommt und sagt, das Herz ist wichtig. Ich weiß, das Gehirn ist wichtig. Das sind alles wundervolle Organe. Das liebe Universum, der liebe Gott hat ja nicht umsonst uns ein Gehirn gegeben, ein Herz gegeben, alles Mögliche. Jedes Organ ist am richtigen Platz. Aber die Leber ist das, was ich in den letzten 30 Jahren erleben durfte. Für mich das Superorgan schlechthin. Es ist das Hauptorgan.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Die Leber, unser unterschätztes Kraftwerk. Sie entgiftet, sie reguliert den Stoffwechsel, sie produziert wichtige Hormone und sie entscheidet oft darüber, wie wir uns fühlen, körperlich wie mental. Doch kaum ein Organ in unserem Körper wird so stark überlastet und gefordert und gleichzeitig so wenig von uns beachtet. In dieser Health Nerds Pro Edition sprechen wir über das Zentrum unserer inneren Gesundheit, mit dem Mann, den viele den Lebergott nennen. Marcel Lukas, er ist Gesundheitscoach, erfolgreicher Buchautor und jemand, der die Kraft dieses Organs am eigenen Körper erfahren hat. Und natürlich mit dabei unser Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum, der die Leber aus evolutionärer Sicht für uns einordnet und erklärt, warum sie eben so viel mehr ist als nur ein Filterorgan. Marcel, Matthias, an euch beide, herzlich willkommen zur Pro Edition.
Ja, danke schön erstmal. Danke erstmal Matthias auch. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dich, Felix, sehen zu können und begrüßen zu dürfen. Ich freue mich natürlich auch, viele Tipps rauszugeben, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Und wenn man so ein paar Jahrzehnte mittlerweile auf diesem Gebiet unterwegs ist, dann hat man ein paar Erfahrungen gesammelt, die man natürlich auch gerne teilen möchte.
Freuen wir uns sehr drauf. Und Matthias, wir haben schon auch natürlich uns vorher ausgetauscht über das Thema Leber und was wir heute für spannende Insights bekommen. Ich habe es eingangs kurz gesagt, das Thema Leber, wir haben es hier in den Health Nerds Folgen immer wieder mal gerissen, immer wieder natürlich mal darüber gesprochen, was die Leber macht, was sie tut. Aber ganz kurz von dir eine Einschätzung, Leberpflege macht eigentlich keiner von uns so bewusst, oder?
Ich muss erst auch noch sagen, hallo Marcel, sehr schön, dass du da bist. Wir schalten uns hier einmal weltweit kurz zusammen, das ist doch toll.
Ja.
Und wir haben zu Leber und diesen Detox und Detox-Mythen auch gesprochen und wer die Arbeit von Marcel etwas verfolgt und sich anschaut, von daher bin ich auch sehr gespannt auf Tipps und Tricks, was können wir also gezielt machen, die Leber zu unterstützen und dieses zentrale Stoffwechselorgan genauer zu betrachten, das macht auf jeden Fall Sinn und lohnt sich immer wieder drüber zu sprechen.
Super. Und du hast es schon gesagt, wir sind heute hier weltweit connected. Also kurzer Abriss. Marcel, du bist in Thailand auf einer kleinen Insel. Wo genau? Gib uns nochmal einen Insight. Gib uns mal einen Geotag.
Geotag. Genau. Ich lebe auf Kupangan. Das ist eine kleine Insel. Ja, gleich neben Koh Samui. Ich glaube, Koh Samui ist, glaube ich, bekannt. Die haben auch einen Flughafen. Und von hier aus kann man dann viele, viele Inseln halt anfahren sozusagen. Und Koh Phangan ist so die nächste Insel, die hier kommt. Ganz klein, gemütlich, wunderbar, immer schön grün, immer schönes Wetter und türkisfarbenes Wasser, wie man sich es eigentlich so von der Insel vorstellt. Genau.
Deine Leber fühlt sich wohl in Thailand.
Mit Sicherheit auch eine der Gründe, warum eben halt auch dann tatsächlich die Reise mal irgendwann stattgefunden hat, weil du hast natürlich hier Möglichkeiten, die es sonst so in der Form nicht gibt. Also hier ist die Melone auf dem Feld, ja, die holst du dann dort quasi, du schneidest sie auf und frischer kann sie nicht kommen, sonst wird sie ja transportiert über den ganzen über den Erdball. Und auch das Obst grundsätzlich, Papaya, du siehst ja, wie die Früchte wachsen, du kannst sie pflücken und kannst sie sofort essen. Ja, das ist natürlich wunderschön und ist ein ganz großer Vorteil, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, weil viele immer sagen, ja Marcel, du lebst ja in Thailand, da hast du ja den Zugang zu den ganzen Früchten. Man darf nicht vergessen, ich habe fast 50 Jahre auch in Deutschland gelebt. Also da hat es ja auch funktioniert. Ja? Also nicht, dass jemand hier sagt, ah ja gut, weil der da lebt, hat das viel besser. Nein. Das kriegt man in Deutschland auch hin. Man muss halt nur wissen, wie.
Und darüber wollen wir heute sprechen. Ihr wisst, hier in der Pro Edition haben wir immer einen Experten zu Gast, einen Pro, einen Professional, der in seinem Gebiet wirklich außergewöhnlich gut ist und sein Wissen mit uns teilen will. Und bevor wir direkt einsteigen, Matthias, und alles über die Leber erfahren wollen, was es zu erfahren gibt, müssen wir einmal über dich und deine persönliche Geschichte sprechen. Du hast mit Anfang 20 die Diagnose beginnende Fettleber bekommen. Und da fragt man sich natürlich, okay, wenn man sich mal zurücküberlegt, so mit Anfang 20, also da habe ich an alles in meinem Leben gedacht, aber nicht an eine beginnende Fettleber. Ich denke, es ging dir wahrscheinlich ähnlich. Wie bist du damals mit dieser Diagnose umgegangen? Was war das für ein Moment? Vor allem, wie kam das mit der Fettleber? Was war los damals?
Ja, es ist tatsächlich eine sehr interessante, spannende Frage, Felix. Und die will ich auch ganz kurz mit euch mal teilen. Es fing alles damit an, dass ich feststellte mit 17, 18 Jahren, dass ich Herzrhythmusstörung hatte. Und ich weiß nicht, wenn jemand das mal irgendwo schon gehört oder vielleicht sogar selber am eigenen Leib gespürt hat. Das ist nicht besonders schön. Du liegst im Bett abends und du kommst zur Ruhe und spürst dein Herz. Das kriegst du ja am Tag ja teilweise gar nicht mit, weil du ja im Stress bist. Aber wenn du in der Ruhe bist und du liegst dann dort und du merkst auf einmal, dass das Herz nicht rund schlägt, also es schlug mal schneller, mal langsamer, dann setzt es auch mal für 3-4 Sekunden aus. Das war also für mich dann wirklich besorgniserregend. Ich habe dann schon intuitiv mit der Faust immer raufgeschlagen aufs Herz, weil ich dachte, Mensch, hoffentlich hört es nicht auf zu schlagen. Krass. Da habe ich Panikattacken entwickelt. Das kam ja auch noch mit dazu. Das heißt, also ich habe gedacht, wenn du jetzt die Augen zumachst, du schläfst ein, dann machst du morgens nicht mehr auf. Also es war eine Riesenkatastrophe. Dann habe ich gesagt, okay, das musst du mal untersuchen lassen. Und dann war ich bei einem Arzt gewesen, der hat gesagt, du, das ist, ja, tatsächlich, kann man ja hier sehen, hier Herzrhythmusstörung. Aber Marcel, bleib entspannt, das ist nicht schlimm. Du bist jung, du bist 17, 18 Jahre alt, alles kein Thema. Und das haben auch viele Deutsche. Und dann kam die erste Mal die Frage, wo ich sagte, ja, das ist ja schön und gut, aber wie kann man das wegkriegen? Ich meine, ich bin ja nur jung. Ich meine, ich habe ja noch 80 Jahre vor mir. Wir haben uns ja, da kann man nichts großartig machen. Wir müssen das mal beobachten. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir nehmen mal Blut ab. Und im Blut können wir ja sehen, ob da irgendwo ein paar Defizite da sind. Man hat erst vermutet, dass es ein Kaliummangel ist, war aber nicht gewesen. Man hat aber festgestellt, oh, hier ist ja eine angehende Fettleber. Das konnte man an Blutwerte auch dann sehen. Mhm. Und ich habe einen erhöhten Cholesterinspiegel damals ja auch schon gehabt. Das war der nächste Punkt gewesen. Und das war eigentlich insofern alles ein bisschen skurril, weil ich war Sportler.
Das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen. Also ja. Fettleber habe ich natürlich im Kopf sofort mit zu viel Zuckerkonsum oder extrem Alkoholkonsum. Jetzt sagst du, du warst 16, 17, 18. Ich gehe nicht davon aus, dass du schwerst alkoholisch unterwegs warst oder irgendwie nur gefeiert hast und die Schule geschmissen hast. Wie war deine körperliche Gesamterscheinung damals? Wie fit oder unfit warst du?
Ich würde mal behaupten, wenn ich ehrlich bin, ich war wirklich sehr fit gewesen. Also es war damals die Musterung gewesen für die Bundeswehr und dann habe ich da dann erst wirklich durch die ganzen Tests eigentlich erfahren, okay, da ist im Inneren etwas nicht ganz in Ordnung. Eben halt der Cholesterinspiegel, eben halt dann die angehende Fettleber. Und ich habe, und das ist bis heute so, noch nie Alkohol getrunken. Ich trinke keinen Alkohol, nicht weil ich ein Gesundheitsfanatiker bin, sondern weil mir Alkohol nicht schmeckt, in keinster Form.
Da haben wir beide was gemeinsam. Ist bei mir ganz genauso.
Ja, sehr schön. Ich habe das mit 18 Jahren, doch mit meinem besten Kumpel damals mit 18 Jahren, da haben wir auch eine Party gemacht. Ich habe dann einmal richtig eine richtige Ziehung gemacht, wie man es auch so sagt. Ich habe dann auch gesagt, du, das war's dann auch für mich. Bin fast gestorben eigentlich, wurde ich übertrieben. Ich konnte 3 Tage das Hotelzimmer nicht verlassen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das ist nicht mein Ding, mache ich nie wieder. Und dann war's das auch. So, also daher kann es ja nicht gekommen sein. Mhm. Ich war etwas, und das muss ich zugeben, bis zum 18. Lebensjahr war ich immer etwas korpulenter. Also ich war nie der schlanke Typ. Also nicht so wie heute, wo ich sage, ich bin wirklich schlank. Ja, ich habe auch kein Fett überschüssig, nichts weiter. Aber ich habe nie gewusst, wie kriegt man das hin mit dem Abnehmen. Ja? Und ich habe ja insofern damals ja auch schon 4-5 Mal die Woche Sport gemacht. Und nichtsdestotrotz habe ich es nicht hinbekommen, diese kleinen Fettpölsterchen, die hätte man nur sehen können, ja, wenn man dann wirklich dann vor einem steht, wegzubekommen. Ja? Mhm. Und damals habe ich aber noch nicht gewusst, dass da eigentlich ein ganz anderes Organ dahinter steht, was eigentlich das alles regulieren würde. Aber ich wurde dann langsam dort drauf hingeführt. Unfreiwillig eigentlich mehr oder weniger. Ich habe ja nicht gesucht damals, was mache ich jetzt beruflich irgendwann mal, sondern das war dann irgendwann tatsächlich eine Berufung, die dann auf mich zukam, weil das war eine Leidenschaft, die ich entwickelt habe, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Keiner kann mir sagen, woher kommt der Cholesterinspiegel, der erhöhte? Ja, wenn ich doch so viel Sport mache, wenn ich mich doch angeblich gesund ernähre, nach dem, was damals die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja aufgestellt hat, ne? Die ganze Ernährungspyramide, ich habe ja alles danach auch so umgesetzt und es hat nicht geholfen. Und dann kam der Begriff, ja, Marcel, da kannst du machen, was du willst. Dann hast du einen genetisch bedingten Cholesterinspiegel, der ist erhöht. Und ich kenne ja übrigens auch die Blutwerte von deinen Eltern und von deinen Brüdern. Da sieht es ja auch nicht besser aus. Also das kann nur genetisch sein. Mhm. Das war der Hintergrund. Dann war das für mich abgegessen.
Das heißt, die Ärzte damals, ohne dass wir da jetzt irgendjemanden bashen wollen, um Gottes Willen, aber die haben im Grunde gesagt, das ist dein Schicksal, ergib dich und ein schönes Leben noch.
So könnte man das tatsächlich 1:1 sagen. Ich habe ja immer hinterfragt die Sache. Ich sage, es muss doch irgendwo eine Lösung geben. Ich meine, eine Fettleber kriegt man vielleicht weg. Ein Cholesterinspiegel, der muss doch auch weggehen. Mensch, wie kann es denn sein? Herzrhythmusstörung, das gibt's doch nicht. Das muss doch alles eine Ursache haben. Aber keiner konnte, und ich war bei verschiedenen Ärzten gewesen, keiner von diesen Experten konnte mir sagen, was ist dafür die Ursache oder geschweige denn, wie krieg's weg?
Und das war der Moment, wo du gesagt hast, das ist etwas, mit dem ich mich inhaltlich auch berufsmäßig beschäftigen möchte oder wie kam dann am Ende der Switch dazu, dass du der Lebergott jetzt geworden bist? Oder nochmal einen Schritt zurück, was waren denn ursprünglich deine Berufswünsche? Was wolltest du eigentlich mal machen?
Na, ich wollte früher mal ursprünglich, wollte ich mal im Bankenwesen mal irgendwann arbeiten, damit was zu tun haben, mit Zahlen jonglieren. Das hat mir Spaß gemacht, dachte ich, okay, das ist wunderbar. Aber das war, glaube ich, eher so ein Status-Ding, glaube ich. Ich denke, in die Richtung wollte ich vielleicht auch gehen. Aber das Universum wollte, dass ich in eine ganz andere Richtung gehe, nämlich meinem Herzen folge und einfach mal das mache, wofür ich eigentlich auf dieser Welt bin, nämlich Menschen zu erzählen, wie können sie tatsächlich Symptome, die eigentlich nicht heilbar sind in der normalen Schulmedizin, tatsächlich loswerden. Und dann wurde ich eben mit Sachen konfrontiert in meinem eigenen Körper. Da musste ich mich damit auseinandersetzen. Mhm. Letzten Endes kam aber die Initialzündung eigentlich noch mal ein Jahr später, denn da habe ich nämlich eine Gürtelrose bekommen. Und als das dann anfing, da habe ich gesagt, da war ich dann völlig wie gelähmt. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper gehabt. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht denken. Ich wollte einfach nur sagen, lasst mich von dieser Welt gehen. Mhm. Also ich weiß ganz genau, was jeder Mensch durchmacht, der zu mir in ein Gespräch kommt und sagt, Marcel, ich habe MS. Marcel, ich habe Hashimoto. Marcel, ich habe eine Gürtelrose. Und ich habe Autoimmunerkrankung, egal was. Und ich weiß, ich kann das ganz genau nachvollziehen. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, es muss doch dafür einen Grund geben. Auch da konnte mir kein Arzt helfen. Ich habe den Tipp bekommen, geh doch mal zu einer Heilerin hin. Dort kannst du hingehen und die kann dir vielleicht helfen. Und das war der Startschuss gewesen dann auch. Und dann fing es an mit dem Thema Gesundheit. Es war erst ein Hobby und dann wurde es immer mehr, immer stärker. Dann kamen die ersten Anfragen rein, Marcel, was kannst du mir empfehlen? Ich habe das und das und so. Und dann dachte ich, da habe ich mich immer weiter tiefer in die ganze Materie dann eingeschossen, habe dann studiert, holistische Gesundheit noch, damit man ein bisschen Fundament bekommt. Habe dann viele Mentoren kennengelernt, die dann mir eigentlich eine andere Blickrichtung auf dieses Thema gegeben haben, ein bisschen einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, natürlich ist ein Studium wichtig, natürlich ist Wissenschaft, um Gottes Willen, Matthias, unglaublich wichtig, keine Frage, aber über den Tellerrand hinausschauen, heißt dann also auch, eine andere Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, könnte das dann auch so sein? Und vieles zu hinterfragen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Damit fing die ganze Geschichte an.
So, und was ich spannend finde, und Matthias, da kannst du gerne auch mal was dazu sagen, weil jetzt hast du schon gesagt, nichts gegen die Wissenschaft. Ich glaube ja, am Ende ist es alles Wissenschaft, ja. Und das ist so ein bisschen auch unsere Erfahrung hier, dass wir, Matthias, wir haben häufiger Themen hier im Podcast gehabt, wo wir so ein bisschen an die Grenzen der Schulmedizin gestoßen sind, wo wir Hashimoto beispielsweise, Marcel hast du auch gerade genannt, oder andere Erkrankungen, wo wir auch aus der Community immer wieder Feedback bekommen, mein Arzt kann mir nicht helfen. Der sagt, es ist einfach so. Und wir haben es dann doch geschafft, eben hier ein paar Ideen zu geben, ernährungsmäßig, lifestyle-mäßig, wie man eben bestimmte Dinge doch deutlich verbessern oder sogar wirklich ganz wegbekommen kann, wo die Schulmedizin eigentlich vielleicht sagt, das ist jetzt einfach so, das musst du akzeptieren. Matthias, wie siehst du diese Grenze? Jetzt hat Marcel schon gesagt, er war bei einer Heilerin, aber ich sag mal, Naturheilkunde und klassische Schulmedizin, das ist schon ein Feld, wo du auch offen bist, oder? Um beides, sagen wir mal, zusammenzubringen. So habe ich dich zumindest hier mal kennengelernt in den letzten Jahren.
Also Step 1 auf jeden Fall. Ob ich jetzt Medizin oder naturheilkundliche Medizin sehe, natürlich gehört das zusammen und kann auch wunderbar zusammengeführt werden. Das wäre auch das Idealbild, was passieren sollte eigentlich, dass wir weniger dafür verschlossen sind. Das ist der eine Teil. Der nächste Punkt, was Wissenschaft grundsätzlich angeht. Wissenschaft heißt, nochmal, überlegt euch nochmal, ich habe eine Frage, die ich wissenschaftlich klären möchte, also nehme ich eine bestimmte Methodik und komme von Punkt A zu Punkt B und falsifiziere meine Hypothese. So. Und dann mache ich weiter und forsche daran weiter. Das heißt, Wissenschaft ist in jedem Bereich möglich. Das hebelt sich auch nicht aus. Und Medizin ist darauf ausgelegt, Krankheiten zu behandeln. Auch das ist völlig legitim. Das heißt, wenn die Diagnose Hashimoto beispielsweise gestellt wird, dann geht es darum, den Patienten jetzt zu behandeln. Das ist einfach schon vom, sag ich mal, von der Grundstruktur daran etwas Unterschiedliches. Und dann gibt es Ärzte, die sagen, nee, wir wollen schon der Ursache nachgehen. Und da kommen ganz viele Elemente zusammen, die wir hier auch zusammentragen, wo wir sagen, nee, der Lebensstil beeinflusst das schon. Also Hashimoto ist keine Schilddrüsenerkrankung, es scheint ein Thema des Immunsystems zu sein. Es ist ein autoimmuner Prozess oder das Immunsystem macht plötzlich etwas, was es so nicht tun sollte. Und dann verspielen verschiedene Organe eine entscheidende Rolle dafür. Und was könnte dann hilfreich sein? Ernährungsseitig, Stressregulation, über viele Themen, über die wir hier sonst auch sprechen. Und das miteinander zu verheiraten, macht total viel Sinn. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Ebene, die Marcel, wie ich finde, auch gut erwähnt hat oder angesprochen hat, aus der eigenen Erfahrung heraus, dieses Individuelle auch mit zu integrieren. So, das heißt, wenn es Studien gibt, die etwas beweisen oder einen signifikanten Unterschied zu einer Vergleichsgruppe, dann sagt das für das Individuum unter Umständen noch nicht so viel aus. Andersrum können wir auch nicht unbedingt sagen, weil es mir geholfen hat, wird es allen Menschen helfen. Aber ich finde dieses Thema der Individualität total wichtig. Das heißt, wir können individuelle Aspekte im Idealfall im therapeutischen Kontext mit integrieren. Das heißt, es gibt vielleicht eine wissenschaftlich fundierte Standardempfehlung, wie man vorgeht. Dann kann man auch erstmal medikamentös vorgehen und dann einen individuellen Weg finden, der es mir ermöglicht, meine eigene Gesundheit bestmöglich zu entwickeln. Dieses Thema begegnet mir auch jeden Tag, wenn Menschen mit Vorerkrankungen und auch einem langen Leidensweg kommen, die auch erkennen oder erkennbar machen, was sie alles schon erlebt haben, gemacht haben und wie sie das auch verändert hat und teilweise auch nicht nur negativ verändert hat, sondern da natürlich auch viel Entwicklung und Prozess drin steht. So, von daher bin ich nicht der größte Fan davon, so radikal zu sagen, bis hierhin ist es Medizin und wissenschaftlich und alles andere ist esoterisch oder wie auch immer. Wenn Menschen in der Lage sind, anderen Menschen ja wirklich offen und persönlich entgegenzutreten, um ihnen eine Perspektive mitzubieten, wo man auch nicht hundertprozentig weiß, wo die Reise hingeht, finde ich, passt das wunderbar zusammen und sollte Teil des ganzen Systems sein.
Ja, super, spannend. Also klar, genetisch von der DNA sind wir alle irgendwie sehr ähnlich, aber am Ende eben doch auch sehr individuell in bestimmten Dingen, ja. Und ich sag mal, die persönliche Experience, unser eigenes Leben, unsere eigene Erfahrung mit Dingen, Themen, Stoffen, mit denen wir im Laufe unseres Lebens in Berührung kommen, verändern uns eben oder bestimmen, wie wir funktionieren. Und deswegen am Ende sind wir eben doch keine Maschinen, wie Tim Bensko ja schon hinreichend besungen hat. Also jetzt wollen wir mal ein bisschen eintauchen, Marcel, und wollen von dir mal ein bisschen noch besser verstehen, wer ist diese Leber genau und was macht sie? Ich weiß, wir haben eingangs über Alkohol gesprochen, da gibt es auch den Spruch, wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Also wir alle wissen, die Leber entgiftet, ja, also auch Stoffe wie Alkohol beispielsweise wandelt sie um, damit eben dieser ja doch giftige Stoff für unseren Körper irgendwie nicht zur tödlichen Waffe wird. Aber gib uns doch mal ein paar Insights. Die Leber, was genau macht dieses Superorgan in unserem Bauch? Wofür ist sie da?
Und jetzt kommen wir zum richtigen Punkt. Da hast du recht, Felix. Jetzt kommen wir zu einem der Hauptpunkte überhaupt. Du hast ein ganz tolles Wort gesagt, dem Superorgan. Und ich würde es gar nicht anders bezeichnen können, weil ich hätte jetzt wirklich tatsächlich ein riesengroßes Wort aufgetan. Die Leber ist wirklich ein Superorgan. Ich habe weder in der Schule noch Abitur, Studium oder irgendwas generell zum Thema Leber gehört, dass das absolute Organ sein soll. Und jetzt ist eins ganz, ganz wichtig. Und ich bitte jeden Zuhörer, das auch genau auf der Zunge sich zergehen zu lassen. Die Leber. Und ich weiß, da wird gleich wieder innerlich eine Blockade kommen. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Einfach mal wirken lassen. Die Leber ist das Hauptorgan für unsere Gesundheit. Ich weiß, dass jetzt jeder kommt und sagt, das Herz ist wichtig. Ich weiß, das Gehirn ist wichtig. Das sind alles wundervolle Organe. Das liebe Universum, der liebe Gott, hat ja nicht umsonst uns ein Gehirn gegeben, ein Herz gegeben, alles Mögliche. Jedes Organ ist am richtigen Platz. Aber die Leber ist das, was ich in den letzten 30 Jahren erleben durfte. Für mich das Superorgan schlechthin. Es ist das Hauptorgan. Interessanterweise haben wir aber niemals kennengelernt, was wir für eine Leber machen können, damit sie das Optimum für uns rausholen kann. Und die Leber hat natürlich ultra viele Aufgaben. Die Leber hat über 2000 Funktionen. Wir kennen nur eine hauptsächlich. Und das ist, naja, wenn ich Alkohol getrunken habe, wir haben es gerade besprochen, dann baut die Leber den Alkohol ja ab. Der Alkohol ist ja ein Giftstoff für die Leber. Das heißt, die Leber ist in allererster Linie erstmal ein Filterorgan. Und sie filtert und baut ja nicht nur Alkohol ab, sondern alles, was wir aufnehmen, ob wir essen, trinken, ob wir die Luft einatmen, wird ja erstmal gefiltert. Und da werden ja Giftstoffe rausgezogen. Ja, wir haben Herbizide, Fungizide, Pestizide. Wir haben Giftstoffe, toxische Metalle. Ja, wenn ich alleine von früher noch denke, früher hat man eben halt beim Zahnarzt Amalgamfüllungen verwendet. Teilweise halt immer noch. Da ist Quecksilber drin. Ja, und diese Stoffe kommen ja alle über die Nahrung, über die Luft in unseren Körper rein. Und sie müssen ja irgendwo mal gefiltert werden, abgebaut werden, abtransportiert werden. Und das macht alles die Leber. Und das ist nur ein Aufgabenbereich. Früher, in der Steinzeit, hat jede Leber funktioniert. Also mir ist kein Bericht bekannt, wo drin steht, in der Steinzeit, da haben die Steinzeitmenschen wirklich richtig Probleme mit der Leber gehabt. Keiner hat ein Leberproblem gehabt. Mhm. Alle waren voll drauf. Und das ist heute aber gar nicht mehr der Fall. Ich kenne die Blutbilder der Leute. Ich werte Blutbilder ja auch aus. Ich sehe das ja auch, was mit der Leber los ist. Ich sehe die Erkrankungen. Das heißt, die im Ursprung ja ein Leberproblem sind, was aber leider eben viele nicht sehen und viele auch nicht wissen. Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt kommen, dann sagen Sie sich, was? Das ist ein Leberproblem? Das ist ja Wahnsinn. Eine große Aufgabe neben dem Filtern ist ja, dass die Leber Gallensäure produziert. Das heißt, sobald wir Fette zu uns nehmen, egal ob das pflanzliche Fette sind oder tierische Fette sind, muss die Leber Gallensäure produzieren. Weil die Galle ist dafür da, um die Fette zu zerkleinern, aufzulösen und dann eben weiter zu verarbeiten. So, und das Problem ist aber, bei den meisten Menschen, die meisten Menschen auf der Welt haben eine Leber, die nicht mehr richtig funktioniert. Sie ist also quasi am Limit angekommen. Sie ist vielleicht, wie bei mir damals schon mit 18, eine Fettleber geworden. Ja, sie ist also quasi am Ende sozusagen. Und sie kann diese Aufgaben, die sie hat, bei weitem nicht mehr umsetzen. Sie wird immer noch Gallensäure produzieren, aber jetzt kommt das Problem, nicht mehr in der Qualität, wie sie es sonst machen würde wollen. Das heißt, die Gallensäure, die jetzt zur Wirkung kommt, die hat nicht mehr den gleichen Abbauprozess wie bei einer Leber, die richtig funktioniert. Und jetzt entstehen daraus die nächsten Erkrankungen. Der Magen springt jetzt ein und macht jetzt Sonderschichten, weil er natürlich jetzt auch was machen muss. Er muss mehr Magensäfte produzieren, damit nämlich auch die Nahrung, die Eiweiße verdaut werden können. Das heißt, übernimmt einen Teil der Aufgaben der Leber. Mhm. Der kann das auch nicht die ganze Zeit machen. Was passiert also jetzt im Umkehrschluss? Viele, viele kleine Stoffe werden gar nicht mehr richtig verwertet. Sie gelangen in den Verdauungstrakt. Und jetzt kommen dort die ersten kleinen Entzündungsparameter, die entstehen. Jetzt haben wir dann so eine Sachen wie zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom. Wir fangen an, Morbus Crohn zu entwickeln. Das heißt also die ganzen Verdauungserkrankungen, die ganzen chronischen Erkrankungen. Jetzt doktert man rum und sagt, da ist doch mit dem Darm was nicht in Ordnung. Da muss doch irgendwo ein Problem mit dem Darm sein. Man fängt an mit Darmreinigung, mit Darmsanierung. Man fängt an mit probiotischen Kulturen einzunehmen. Ich sage zu den Leuten immer, Leute, lasst das weg. Das ist es doch nicht. Die Ursache ist doch die Leber. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Denn wenn die funktioniert und wenn der Fokus auf der Leber liegen würde, was ja keiner weiß oder kaum einer weiß, dann wirst du merken, dann wird ein Großteil aller Erkrankungen nicht mehr da sein. Die werden verschwinden. Und jetzt sagt jemand zu mir immer, ja Marcel, wie kannst du denn so groß kurz das erzählen? Ich sage, na, wenn du 5000 Menschen begleitet hast, die mit Erkrankungen zu mir kamen, ob das Autoimmunerkrankungen waren, ob das chronische Erkrankungen waren, ob das Krebserkrankungen waren, egal was, und diese Menschen heute nichts mehr haben, nachweislich auch, vom Arzt bestätigt, dann muss ja irgendwas dran sein. Und der Fokus war bei jedem einzelnen Menschen immer auf die Leber gelegt. Ich sage, wenn du da den Fokus drauf legst, wirst du einen Großteil deiner Symptome schon dadurch verlieren, indem du weißt, was darfst du der Leber Gutes tun, damit sie sich wieder regenerieren kann. Aber über 80% aller Menschen haben aber eine Leber, die nicht mehr richtig funktioniert. Da kann die Erkrankung nicht weggehen. Das kann nicht funktionieren. Ja? Mhm. Zumindest nicht nachhaltig. Okay. Und nur um zwei Aufgaben zu nennen, ne?
Matthias, wenn eine Leber, sagen wir schon, geschädigt ist oder im Prozess des schlechter Funktionieren sich befindet, also wenn sie zur Fettleber auch wird, wenn sie immer größer wird, nicht mehr richtig arbeitet, ist das reversibel? Kann ich das wieder korrigieren? Oder würdest du sagen, was kaputt ist, ist kaputt?
Nee, das definitiv ist es reversibel. Also Marcel ist das beste Beispiel für sich selbst. Ne? Mhm. Er hat definitiv heute keine, also zumindest nach eigenen Angaben, aber davon gehe ich jetzt mal aus, keine Fettleber. Und du hast ja eben diesen, der ist mir auch nochmal im Kopf geblieben, den Satz, Felix, den du meintest mit die Leber wächst mit ihren Aufgaben und so diese Themen. Mhm. Wachsen heißt jetzt nicht unbedingt, dass es dadurch effektiver wird. Ne? Und das schließt ähnlich daran, was Marcel gerade sagte. Also gibt unterschiedliche Prozesse, die entstehen. Diese Fetteinlagerung ist ein Teil, der sich erklären lässt über ernährungsbedingte Aspekte, also Fehlernährung, Überernährung, ne, Insulinausschüttung, alle Auswirkungen auf die Leber, die quasi erstmal zu mehr Energiespeicherung führen. Und dann geht es genau weiter, dass zum Beispiel die Gallenproduktion nachlässt oder erst übermäßig wird und dann radikal eingeschränkt wird, dass die Leberzellen nicht mehr ausreichend gut funktionieren. Und dieses Entgiftungsthema, das kennen die meisten. Da haben wir mal eine Folge auch zu gemacht, so Detox und auch so Detox-Mythen. Also die Leber kann das schon, aber wir haben halt eine kontinuierliche Belastung. Und dieses Fortschreitende von Fettleber irgendwann zu Fibrose, zu Zirrhose, zu Krebs, das ist so dieser Hardcore-Weg, der aber irgendwann nicht mehr reversibel ist, das ist richtig. Aber das Spannende ist, und so sehe ich die Leber, übertragen wir das nochmal ein bisschen, nicht nur als Entgiftungszentrale, sondern eigentlich ist die Leber das Organ der Umwandlung und Veränderung. Und wenn wir das mal übertragen, ja, also wenn wir den Teil mal auch eher auf andere Ebenen beziehen, dass die Leber viele Aufgaben hat, die von einem Stoff Biotransformation stattfindet, zu etwas anderem zu bringen und es sich darum zu kümmern, dann könnte man das auch auf andere Bereiche beziehen. Und wir können uns vorstellen, dass dann auch so Themen wie mit fortschreitender Verschlechterung der Funktion von Fettleber bis hin zu Fibrose irgendwann diese Umwandlung nicht mehr gut funktioniert, die Aufgaben nicht erfüllt werden können, sich das an anderen Stellen mit auswirken kann. Und dann werde ich mich nicht mehr, vielleicht auch in anderen Bereichen nicht mehr gut transformieren können, umwandeln können, den Themen nachgehen können. Und dennoch ist das Spannende, dass es Rückbauprozesse gibt. Und von daher, Marcel, lass uns jetzt gleich mal reinschauen, was sind Ansatzpunkte? Du kennst uns ein bisschen, wo ich schon sage, naja, Verdauungstrakt, Darm, wo ich auch immer da ansetze, sehe ich schon als einen zentralen Punkt, aber das lässt die Leber eigentlich nicht außen vor. Also ich glaube, dass wir an ganz vielen Punkten zusammenkommen werden, weil wir ernährungsseitig ganz viele ähnliche Aspekte haben, die sich sowohl positiv auf Darm als auch auf Entgiftung auswirken werden oder Entgiftungsoptimierung oder Leberunterstützung. Also wenn wir über sowas wie Darmsanierung, Reset und ähnliches sprechen, dann merken wir plötzlich, okay, das ist schützend für die Leber, weil ich plötzlich Lebensmittelvielfalt mit einbaue, die sich positiv darauf auswirken und so weiter und so fort. Von daher gehe ich mit, dass die Leber zentral unterstützt wird durch viele der Maßnahmen und wo ich dann den Ansatzpunkt auch immer eher im Fokus drauf lege. Also ich sehe sehr das Thema Darm, auch Mikrobiom, wenn man es so ein bisschen aufteilt, Immunsystem. Aber die Leber ist gar nicht weit davon entfernt. Also nicht umsonst sprechen wir auch von einer Mikrobiom-Darm-Leber-Achse. Mhm. Das nur nochmal in der Wechselwirkung.
Also, und wir wollen auch gleich tatsächlich konkret in die Tipps geben, denn das machen wir hier bei den Health Nerds ja immer, dass wir euch auch wirklich konkrete Tipps mit an die Hand geben. Was kann jeder Einzelne von uns tun, um ab heute unsere Leber zu unterstützen beispielsweise. Ja. Aber vorher, Marcel, will ich noch einmal einen Ausflug in die entgegengesetzte Richtung machen. Du hast ja auch gesagt, also wenn wir evolutionär zurückschauen, die Urmenschen, die werden alle eine top funktionierende Leber gehabt haben, da wird keiner mit einer Leberzirrhose oder Leberkrebs durch die Gegend gelaufen sein, weil die Leber eben ganz andere Aufgaben hatte oder eben nicht so überfordert war mit vielen Dingen, die heute eben Alltag sind. Deswegen gib uns doch bitte mal nochmal so ein Augenöffner. Was sind denn die schlimmsten Dinge, die wir unserer Leber heute antun können? Was sind so die schlimmsten Lebensweisen und Ernährungsthemen, wo du sagst, Leute, Vorsicht, das müssen wir schon mal reduzieren, um erstmal ein bisschen Druck rauszunehmen?
Sehr gute Frage, Felix. Wir können ja hier sehr in dieser Runde auch sehr, sehr offen sprechen. Und sicherlich sind die Tipps, die ich ja gebe, nicht unbedingt konventionell. Denn wenn das alles so stimmen würde, wie es draußen teilweise im Netz auch steht, wie man das auch nachlesen kann, dann wären die Leute ja nicht so krank. Ich gebe einen ganz wichtigen Impuls mal raus. Als ich vor über 30 Jahren mal einen Vortrag zum Thema Gesundheit, den ersten, gehalten habe, da habe ich angefangen mit dem Satz, über 60% aller Menschen auf der Welt haben mindestens ein Gebrechen oder eine Erkrankung. Wenn ich heute einen Vortrag starte über das Thema Gesundheit, dann fange ich damit an, dass ich sage, über 92% aller Menschen haben heute mindestens ein Gebrechen oder eine Erkrankung. Und ich frage mich dann immer, ich sage, und das in 30 Jahren, ich sage, was ist denn da passiert? Wir haben jetzt ein Internet, wir haben Zugang zu so viel Informationen und kein Mensch hat richtig eigentlich einen Plan, was ist eigentlich der rote Faden. Und die Menschen werden immer kränker. Ich meine, da kann da irgendwas nicht stimmen. So, und deswegen gebe ich Informationen natürlich raus, die nicht unbedingt immer so konventionell sind, wo manche sagen, aber warte Marcel, das habe ich aber ganz anders gelesen. Ich sage, ja, aber dann guckt ihr euch die Menschen draußen an, die machen das doch so, aber die werden ja nicht gesünder. Und meine Aufgabe ist, ich bin auf dieser Welt nur wegen einer einzigen Aufgabe, und zwar einem Menschen die Augen zu öffnen, was kann er machen, damit er gesund wird. Und ich begleite diese Menschen ja auch auf dem Weg der Heilung, sage ich immer. Und jetzt sage ich eins, das allererste, was ein Mensch bei uns lernen darf, ist Folgendes, und zwar, was ist denn der größte Feind der Leber? Nicht Alkohol. Na klar ist Alkohol auch ein Gift, keine Frage, aber es gibt ganz andere Stoffe, die viel schädlicher sind. Und jetzt werden einige sagen, was? Das soll schädlich sein und wir fangen mit dem ersten Stoff mal an, das ist Fett. Und es ist egal, ob du tierisches Fett nimmst oder ob du pflanzliches Fett nimmst, weil ja alle immer heraufbeschwören, ja, da ist ja Olivenöl und da habe ich Kokosöl, das ist ja ganz toll und tolle Eigenschaften. Und weil das als gut gekennzeichnet wird, haben die Menschen keinen Wert. Also sie wissen nicht, wie viel kann ich denn davon nehmen. Aber da ja das Gütesiegel draufsteht, ist es sehr gut. Olivenöl ist ganz toll, kommt überall Olivenöl rein. Ja, in Salate, dann mache ich in das Essen auch nochmal Olivenöl rein, weil es ja so ganz gesund ist. Das ist der größte Feind der Leber. Das ist das Fett. Warum? Jetzt kommt es nämlich um Folgendes. Immer wenn Fett reinkommt, ich habe es schon gesagt, muss die Leber ja Gallensäure produzieren. Das macht sie natürlich, keine Frage. Aber das ist nicht ihr Hauptaugenmerk. Das ist nicht ihre Hauptaufgabe. Aber sie wird in der heutigen Zeit zur Hauptaufgabe. Mhm. Und wenn wir die Steinzeit mal nehmen, weil wir das Thema ja auch angesprochen haben, da haben wir kaum Fette zu uns genommen. Wenn wir dort Tiere gejagt haben und gegessen haben, dann haben wir Fett zu uns genommen. Die Tiere haben unter 1% Körperfett gehabt, weil die ständig auf der Flucht waren. Es gab kein Tier, was fett war, sondern die waren ja ständig in Panik. So, und das haben wir dann, wenn mal gegessen, alle 1,5 bis 2 Monate, wenn man so den Studien glauben darf. So, da haben wir Fette gegessen, woher denn noch? Durch Nüsse, vielleicht ein paar Samen gegessen, aber auch nicht jeden Tag, je nachdem, wo wir Essen gefunden haben. Das heißt also, Gallensäure hat die Leber damals in der Form, in dieser Masse wie heute, nicht produziert. Und wenn wir uns heute mal den Tagesablauf angucken und wir überlegen mal, was esse ich denn den ganzen Tag? Morgens, zwischendurch, mittags, wieder zwischendurch, abends, vielleicht noch spät abends, ist in jedem Essen Fett mit drin. Muss das schlecht sein? Nein, wenn ganz wenig Fett drin ist, nicht unbedingt. Aber das Problem ist ja, keiner hat ja eine Maßgabe. Was ist denn viel Fett? Und das ist das Schlimmste. Das heißt also, wenn wir jetzt zu viele Fette essen, dann haben wir ein Problem. Dann wird das Blut auch dicker. Und wenn das Blut dicker wird, dann haben wir ein saures Milieu im Körper. Und jetzt können sich Krankheitserreger in diesem Blut natürlich logischerweise super entwickeln, weil die lieben ein krankes, ein saures Milieu sozusagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das Blut zu dick ist, dann kommt weniger Sauerstoff durch. Das heißt also, es kommt weniger Sauerstoff durchs Blut durch. Das heißt, es kommt zu wenig bei der Leber an. Und jetzt gebe ich mal die Tipps. Was braucht denn die Leber? Als erstes in der Reihenfolge. Als erstes Sauerstoff, wie jedes andere Organ auch. Als zweites Flüssigkeit, Wasser. Und als drittes Glucose. Das sind ja Sachen wie was, wie Fruchtzucker, Glucose, was. Das ist aber ganz schlimm. Da wird ja die Fettleber dick. Auch so ein riesen Mythos, aber ich komme gleich dazu. So, das heißt also, als erstes brauchen wir Sauerstoff. Nur wenn wir aber zu viel Fette essen, dann kommt zu wenig Sauerstoff bei der Leber an. Das heißt also quasi, sie fängt an zu straucheln. Sie kriegt Fußfesseln angelegt. Wie willst du einen Menschen zum Laufen bewegen, wenn er mit Fußfesseln irgendwo angekettet ist? Das kann nicht funktionieren. Und genau so fühlt sich auch die Leber. Sie ist quasi eigentlich am Ende. Und das ist der Riesenpunkt. Das heißt also, wenn ich zu viel Fette esse, dann wird die Leber überlastet sein. So, das ist der eine Punkt zum Beispiel. Ja, natürlich kommt Stress auch noch mit dazu. Wenn wir viel Stress haben, logischerweise, ja, dann wird natürlich, wenn die Nebennieren Adrenalin produzieren, das kommt dann auch in den Körper rein, das muss die Leber normalerweise abbauen, schafft sie aber nicht mehr, muss sie also einlagern. Das heißt, es ist auch wieder ein Kreislauf, der dann in Gang gesetzt wird. Aber das Allerschlimmste ist das Fett. Und jetzt kommt die Frage, ja, wie viel darf ich denn da essen? Ich sage immer eine Formel zu jedem einzelnen Teilnehmer in unserer Akademie, da sage ich, pass mal auf, ist ganz einfach. Das Fett, was du aktuell jetzt isst, und das halbierst du einfach nur. Und da machst du einen Riesenruf. Naja, aber jetzt geht es ja darum, jetzt geht es nicht darum, das Essen zu halbieren,
sondern
den Fettanteil in meinem Essen vom ganzen Tag, das zu halbieren. Mal ein Beispiel, jetzt isst jemand am Tag eine Handvoll Nüsse. Dann sag ich doch einfach mal, dann isst doch nur die Hälfte der Nüsse. Und dann parallel dazu findest du irgendetwas, was du dann noch essen kannst, was kein Fett enthält. Da würden einige sagen, na sag mal, ja, was soll ich denn essen? Na, Obst zum Beispiel. Schaut mal hier, ich habe zum Beispiel hier wunderschöne Melone, Wassermelone, ja, esse ich jeden Tag. Gut, habe ich in Deutschland auch gemacht. Ja, muss man nicht hierher fliegen, kann man auch da essen. Egal, aber irgendetwas, was kein Fett enthält, mal zwischendurch. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen essen ja Obst. Aber sie wissen eins nicht, dass sie Obst mit Fett nicht kombinieren sollten. Und das ist was ganz Wesentliches, was ich jetzt hier als Tipp einfach rausgeben kann. Wenn ich Fett mit Obst kombiniere, also Fett mit Kohlenhydraten kombiniere, dann werde ich die Leber natürlich weiterhin belasten. Das ist für sie einfach wieder, ich finde es ein Todesstoß, das würde zu weit gehen, aber es ist für sie einfach ein, wie im Schlamm schwimmen zu wollen, das ist fast nicht möglich. Ja? Und demzufolge, wenn Obst gegessen wird, dann bitte nicht im Zusammenhang mit Fett.
Lass uns da ganz kurz bleiben, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die essen beispielsweise Joghurt mit Obst. Das ist also eine Kombination, wo du sagst, im Joghurt ist Fett und das ist nicht gut mit Obst zusammen?
Ich habe das ja genauso gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas aufgestellt habe, wo ich sage, das klingt jetzt ganz neu, das machen wir jetzt mal, sondern ich habe das ja auch erst gelernt. Ich habe früher, wenn ich aus dem Fitnessstudio rauskam, dann habe ich meinen Quark aufgemacht, habe Weintrauben im Büro einfach so reingeschnitten noch mit oder Kiwi und habe das dann so gegessen, weil ich gelernt habe, das ist richtig gesund. Mhm. Ja, aber da habe ich natürlich Fett und Zucker zusammen. Das ist für die Leber eine riesen Herausforderung. Also man merkt es ja eins, wenn ich einmal das verstanden habe, das kann man ja hier in dem kurzen Gespräch gar nicht erklären, wenn ich es einmal verstanden habe und ich setze es um. Es ist unglaublich, wie schnell der Körper anfängt, dann eben sich zu verändern. Wie man auf einmal wacher wird, wie man klarer wird. Also das ist ja eine Aufgabe der Leber. Die Leber gibt uns ja die Energie. Und das geht sofort los. Die Leber braucht ja keine 2 Jahre, um sich zu regenerieren. Die legt ja sofort los, sobald sie die ersten Impulse bekommt. Und tatsächlich ist das eben eine Kombination, die würde ich so in der Form auch nie wieder nehmen. Richtig.
Spannendes Learning auf jeden Fall. Lass uns noch kurz beim Thema Zucker bleiben, weil auch das ist immer so ein Thema, was so die allgemeine Meinung ist. Wenn ich zu viel Zucker esse, kriege ich auch eine Fettleber. Ja, das wird in Fett umgewandelt. Die Leber wird immer größer. Diese Mengen an Industriezucker, vor allem, die wir zu uns nehmen, die in allen möglichen Lebensmitteln, genau wie die Fette, versteckt sind, sind schlecht für die Leber. Wie ist deine Meinung dazu?
Also, wir sind uns natürlich alle einig, dass normaler Industriezucker nie gut ist. Der war auch noch nie gut und der wird auch in Zukunft nie gut sein, weil dieser Zucker ist ja tot. Da ist ja nichts drin. Da ist ja alles rausgenommen worden, deswegen ist es ja raffinierter Zucker. So, aber wir reden ja hier von einem Fruchtzucker, der in einem Obst verpackt ist. Jetzt gibt es eine ganz wichtige Devise, und zwar, die Natur hat immer recht. Nicht die Industrie, die Natur hat immer recht. Und sie schafft Produkte, die irgendwo einen Sinn haben. Jedes Produkt, meinetwegen nehmen wir mal einen ganz einfachen Apfel. kommt ja nicht daher, indem in dem Apfel nur Fruchtzucker drin ist. Da ist ja neben Fruchtzucker ist ja erstmal lebendiges Wasser drin. Wir haben dort Antioxidantien drin, wir haben Spurenelemente drin, Mineralien, Vitamine, wir haben dort Ballaststoffe, Faser, wir haben alles drin. Und natürlich auch ganz kleine Mengen an Fett, interessanterweise, und auch Fruchtzucker. Aber der Fruchtzucker ist ja der kleinste Anteil dort drin. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, wieso ist denn Fruchtzucker in einem Apfel drin? Naja, weil natürlich die Leber auch Zucker braucht, um zu funktionieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel also jetzt Schokolade essen würde, da ist ja auch Zucker drin. Ja, da habe ich die Kombination Fett und Zucker. Würde also meine Leber belasten. Wenn ich aber einen Apfel essen würde, da ist nur Zucker drin. Der Fettanteil ist verschwindend gering. Wir brauchen Fette. Es geht nie darum, das Fett auf null runterzufahren. Ja, wir brauchen ein bisschen Fett. Deswegen ist auch im Obst überall Fett auch drin. Aber ein ganz kleines Maß davon. Und das ist völlig okay. Also wenn ich einen Apfel esse, dann esse ich ja das ganze Paket mit dem Fruchtzucker. Und den Fruchtzucker brauchen wir auch, weil der natürlich auch dafür zuständig ist, dass die ganzen Stoffe, die im Apfel drin sind, auch in die Zellen kommen können. Ohne Zucker funktioniert das nämlich gar nicht. Ja, wir brauchen Insulin dazu, keine Frage, aber eben ohne Zucker würde das nicht funktionieren. Und jetzt kommt der ganz große Mythos. Ja, Marcel, wenn wir so viel Zucker essen, wie du es immer erzählst, in den ganzen Vorträgen und in den ganzen Obst, dann müsste man eine Fettleber haben. Ich habe eine Fettleber gehabt. Ich habe sie gehabt und da habe ich damals, vor 30 Jahren, kaum Obst gegessen. Heute, wenn einer sehen würde, was ich am Tag an Obst esse, da würde jeder Mensch sagen, ey, du hast eine absolute Vollmeise. Du müsstest doch eine Fettleber. Ich habe keine Fettleber. Ich bin gärtenschlank. Und wie kann denn das sein, dass ich heute die 6-, 7-, 8-fache Menge an Obst am Tag esse, als noch vor 30 Jahren aber eine Fettleber hatte, ohne Obst zu essen oder kaum. Und heute esse ich so viel, wo Leute sagen, das ist ja irrsinnig, weil ich eine Sache gelernt habe. Wenn du Obst nicht mit Fett isst, ist das völlig egal. Weil nämlich als Treibstoff, wie ein Auto Benzin, braucht die Leber Zucker. Entgegen dem, was draußen erzählt wird. Ohne Zucker, ohne hochwertige Glucose, nicht die Schokolade, nicht den Zucker aus dem Kuchen oder woanders her, sondern lebendigen Zucker, und zwar aus einer Frucht zum Beispiel oder aus einer Kartoffel, ja, also wo Kohlenhydrate dann zu Zucker verarbeitet werden. Das ist der Treibstoff der Leber. Und wenn wir das dem Körper nicht geben und der Leber nicht geben, leidet ja nicht nur die Leber drunter, sondern das Herz, das Gehirn. Wir brauchen diesen Zucker. Und das ist dann der Verjüngungsbrunnen. Das heißt also, dann geht der erste Schritt los in Richtung Regeneration und Abbau von Krankheiten. Entgegen dem, was alles draußen erzählt wird. Und jeder einzelne Mensch, der bei mir in den Coachings drin ist, der sagt am Anfang, Marcel, ich habe eine Fructoseintoleranz. Wie soll ich denn jetzt Obst essen? Du sagst immer, ich soll Obst essen, damit meine Leber regeneriert, aber ich vertrag's nicht. Ich sage, du verträgst schon Obst. Du musst bloß das Fett weglassen. Und dann wirst du merken, du wirst auch immer Obst fahren. Jeder Mensch, der zu mir ins Coaching kommt und sagt, ich habe eine Fructoseintoleranz, nach 4 Monaten hat der nichts mehr davon. Der isst mehr Obst als jemals zuvor und hat keine Reaktion mehr von des Körpers. Im Gegenteil sogar, der fühlt sich super pudelwohl und völlig gesund. Entgegen dem, was draußen die gängige Lehrmeinung ist. Und das meine ich eben halt, dass wir hier sehr offen sprechen können und nicht konventionelle Regeln unbedingt befolgen müssten, sondern es geht auch ganz anders.
Super. Also, lass uns hier einmal durchatmen. Viele gute, spannende Ansätze, viele konkrete Tipps. Ich habe mir hier auch ein paar Sachen notiert, weil ich bin großer Obstfan, Marcel, also bin da ganz auf deiner Seite, aber muss gestehen, dass ich auch Obst häufig kombiniere mit Joghurt, mit Quark, mit Milch, Müsli, was auch immer. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ja, mal gucken, wie meine persönlichen Erfahrungen damit sind. Matthias, einmal zu dir. Das Thema Fette haben wir hier auch immer wieder besprochen und ich sag mal, auch wenn wir oder wenn deine Meinung vielleicht nicht 100% bei Marcel liegt, was das Thema Fett angeht, wo wir auf jeden Fall, glaube ich, gleich gehen können, die Qualität des Fetts macht schon einen Unterschied, ob es ein tierisches Fett ist oder ob es ein gutes, hochwertiges, pflanzliches Fett ist. Lass uns da einmal drüber sprechen, um das einzuordnen.
Unbedingt und vor allen Dingen, wo kommt es her? Und das meine ich, selbst wenn unsere Betrachtung jetzt ein bisschen unterschiedlich ist, aber ich erlaube mal, die Punkte, die du genannt hast, mal aus etwas anderem Blickwinkel zu nehmen. Wenn wir draufschauen und sagen, welche Lebensmittel würde ich essen, dann würde ich sagen, natürliche Lebensmittel, im besten Falle das, was uns die Natur gibt. Also das, was wir als artgerechte Ernährung bezeichnen würden. Marcel hat mehrfach betont, wer jetzt irgendwie sagt, ja, aber Marcel sagt gar kein Fett, hat er nicht gesagt, sondern Fett, so wie es in der Natur vorkommt. Und das Thema der Kombination ist etwas, was wir in der westlichen Ernährung so krass sehen. Das heißt, wir haben unsere Standardkombination aus Fett, Zucker, Industriezucker nochmal im Speziellen, aber es ist dann fast egal, Zucker zugesetzt, Salz und Umami, also diesem Geschmackssinn, was alles ausschaltet und sagt, davon geht ununterbrochen viel weiter. Etwas, was in der Natur in dieser Kombination so nicht vorkommt. Und das sehen wir eigentlich, dass viele Menschen sehr viel und dann verhältnismäßig auch zu viel Fett konsumieren. Es ist aber zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel. Grundsätzlich würde ich nämlich sagen, das wäre meine andere, nochmal andere Betrachtung. Ich sehe bei ganz vielen, dass wir in eine Überernährung gehen. Energieüberschuss. Und von daher bin ich dabei, dass man sagt, okay, dann reduzier doch mal die Fettmenge, wie du sie sonst dabei hast. Warum? Weil sehr viele Verdauungsprobleme haben. Und da stimme ich absolut zu, wenn wir ein Thema der Gallenproduktion haben oder auch der Bauchspeicheldrüse, die weniger gut Verdauungsenzyme produzieren kann, weil beispielsweise das Stresssystem dafür sorgt, dass mein parasympathisches System runterreguliert ist und ich weniger Sekretion habe, dann wird mir das noch schwerer im Magen liegen und zu Problemen führen und die Leber im Nachgang auch mit belasten. Und bei dem Fruktose-Thema gehe ich absolut mit. Wir können uns mit Früchten keine Fettleber futtern. Also egal, wie viel ich reinnehme, weil ich so viel Volumen habe und so viel andere Substanzen drin, unter anderem Ballaststoffe, dass die reine Fructosemenge nicht dazu kommt. Aber wenn wir über standardmäßigen Haushaltszucker sprechen, reden wir von 60% Fructoseanteil. Und da sehe ich das Problem. Das ist die reduktionistische Analyse, dass man sagt, es ist die Fructose, die ich über Haushaltszucker zu mir nehme, irgendwo eingebaut in irgendwelchen Fake-Food-Lebensmitteln. Das essen dann ganz viele Kinder vor allen Dingen. Deswegen sind so viele Kinder auch von Fettleber mit betroffen. Und dann habe ich extrem viel Fructose. Und die Fructose, ja, wird anders aufgenommen als Glucose, insulinunabhängig. Und sie sorgt in der Leber unmittelbar für De novo Lipogenese, also Neubildung von Zucker. Das ist richtig und das machen die kleineren Mengen auch. Aber ein bisschen Fett ist gut. Und das ist eher die Argumentation, dass man sagt, okay, was können wir aus der Evolution daraus lernen? Zum Beispiel eine saisonale Veränderung der Verfügbarkeit von Fructose. So, das heißt, wenn ich nicht 365 Tage im Jahr, sondern nur in bestimmten Phasen viel Fructose habe und mich dann damit vollstopfe, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Fetteinlagerung in Fettzellen und auch an der Leber und kann davon profitieren in Phasen, wo es mir nicht zur Verfügung steht. Also nicht, dass Homo sapiens klassisch sich einen Winterspeck anfuttern muss, aber ein bisschen Energiereserve macht Sinn und an der Leber gespeichert ein bisschen macht auch Sinn. Das ist dann noch nicht unmittelbar eine Fettleber, das wäre anders, aber die Energie kann unfassbar schnell wieder mobilisiert werden, wenn wir in einer nüchternen Phase sind. Ne? Wenn wir mal etwas nicht essen, dann kann diese Energie direkt über die Fortader in den Kreislauf gegeben werden. Da macht es total viel Sinn. So, und von daher finde ich diese Entkopplung Kohlenhydrat oder Zucker und Fett durchaus sinnvoll, was eine Intervention sein kann, gerade zu Beginn, wo man sagt, so, mir liegt alles schwer im Magen und Stuhlgang und Reizdarmsymptome und ähnliche, bin ich voll mit dabei. Aus natürlichen Quellen gezogen, da kann man relativ wenig falsch machen. Und wer eben keine Lust hat, Felix, wir haben gerade eine Episode zum Thema Kalorien und Tracking und so weiter gemacht. Mhm. Wer da rausbrechen möchte, und das heißt nicht, dass ich mich nicht mit natürlichen, gesunden Lebensmitteln auch überfuttern könnte, aber es ist deutlich schwieriger. Und wenn ich dann natürlich sage, viel aus Gemüse, aus Obst rausgezogen und magere Fleischquellen und Fisch, ja, dann passt das super zusammen. Und ich habe die Eingangsfrage von dir, Felix, nicht vergessen. Natürlich gibt es qualitativ Fettunterschiede. Die brauchen wir dann schon. Und es sind natürlich die essentiellen Fettsäuren. Omega-6, Omega-3, beide essentiell. Wir haben in unserer westlichen Ernährung eher eine Omnipräsenz der Omega-6-Fettsäuren und eher aus pflanzlichem Öl. Aber wenn ich aus tierischen Quellen sowohl die Arachidonsäure oder auch Eicosapentaensäure oder Docosahexaensäure ziehen würde, aus Fisch, Meeresfrüchten, etwas Fleisch, Geflügel, dann kann ich mich damit sehr gut versorgen. Und das gehört natürlich mit dazu, aber wie Marcel eben auch sagte, dann ist es schön verpackt und nicht so isoliert rausgezogen.
Marcel, lass uns nochmal den Bogen jetzt weiterspannen und noch konkretere Tipps geben, die jeder von uns wirklich anwenden kann. Also ich habe mir notiert, das Thema Fett ist für die Leber relevant. Die Menge des Fetts, die Qualität des Fetts. Wir sind alle gut beraten, die Fettmenge zu überprüfen und im besten Fall zu halbieren, deutlich zu reduzieren. Und das Thema Zucker, auch da, aha, Learning, also Fruchtzucker aus Obst, aus Gemüse beispielsweise, kein Problem. Industriezucker, das ist der Killer, den wir alle im Blick behalten sollten. Was gibt es noch für, ich sag mal, einfache Rituale oder Gewohnheiten, die du vielleicht auch in deinem Alltag lebst, die wir alle uns bei dir abgucken können, um unsere Leber zu supporten, um eine gesunde, gut funktionierende Leber zu haben?
Sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt mal zwei Tipps geben, zwei praktische Lifehacks, sagt man so neuerdings mittlerweile, mal an die Hand geben. Da wird ja alles verenglischt hier. So, also der allererste Tipp, und den sage ich schon seit 3 Jahrzehnten gebe ich den wirklich als allerersten Tipp mit auf den Weg. Und der ist so tief. Und zwar, es ist das Einfachste, was jeder machen kann. Jeder menschliche Körper, die meisten zumindest, sind erstmal dehydriert, weil die meisten trinken zu wenig. Und indem ich zum Beispiel morgens aufstehe, macht es Sinn, erstmal morgens was zu trinken. Wir wollen der Leber ja etwas schenken, etwas geben, wo sie sich entlasten kann. Und wir wollen sie also quasi mit den Stoffen quasi beschenken, wo sie sagt, okay, jetzt kann ich Ballast abwerfen. Und wir machen das am allerbesten, wenn wir morgens aufstehen und trinken einen halben Liter Wasser mit Zitrone dazu. Und jetzt passiert es, folgende Geschichte. Und zwar jetzt nicht 0,2 Liter, 0,3 Liter, sondern nimm einen halben Liter stilles Wasser, Zimmertemperatur, nimm eine Zitrone, schneide sie auf, press sie aus, du nimmst keins Konzentrat, du nimmst nicht irgendwo eine Flasche, wo Zitronensaft angeblich drin ist, nein, du nimmst eine frische Zitrone, schneidest sie auf und presst die halbe Zitrone aus, den Saft rein ins Wasser. So, und das trinkst du morgens. Jeden Morgen, ab morgens kannst du, also ab morgen kannst du das machen bis zum Rest deines Lebens. Ich reise viel. Ich bin viel in der Welt unterwegs. Das Erste, was ich immer besorge, ist Zitronen, damit ich am nächsten Tag morgens mein Wasser mit Zitrone trinken kann. Da kommt nichts dazwischen. Egal, wo du auf der Welt bist, jeder Mensch kann das machen. Es gibt dafür keine Ausrede. Ja, du musst in kein exotisches Land fliegen. Du kriegst Zitronen überall. Was ist der Vorteil von Wasser mit Zitrone? Erstens natürlich, wie hydrieren. Jeder Mensch oder fast jeder ist wirklich dehydriert, wir trinken viel zu wenig. So, das heißt also, es kommt erstmal Wasser in den Körper rein und morgens ist er eh ausgetrocknet, weil wir natürlich erstmal 6, 7, 8 Stunden, je nachdem wie lange wir geschlafen haben, eben nichts getrunken haben. Jetzt kommt der zweite Punkt, dadurch, dass wir Wasser, also die Zitrone reinmachen, wirkt das Wasser mit Zitrone basisch auf den Körper. Von Natur aus sind wir basisch. Das ist der Urzustand. Normalerweise würde der Körper hauptsächlich bleiben. Das schafft er nicht immer, ist auch nicht so schlimm, aber im Urzustand ist er basisch. So, und indem wir quasi morgens Wasser mit Zitrone trinken, fängt der Körper an, wieder aus dem sauren Milieu in den basischen Bereich wieder zu wechseln. Warum passiert das? Jetzt denken ja einige, warte mal kurz, aber Zitrone ist doch sauer. Wie kann den Körper basisch machen? Wir haben ja viele basische Mineralien drin. Kalium, Kalzium, Magnesium zum Beispiel. Und das sorgt dafür, dass dann im Körper ein anderes Milieu entsteht. Durch das Wasser mit Zitrone. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, der für die Leber natürlich ganz wichtig ist. Die Leber arbeitet auch nachts. Sie legt sich zwar mit uns hin gleichzeitig. Ideale Schlafenszeit wäre 10 Uhr als Beispiel. Da würde die Leber auch dann runterfahren, ihre Systeme. Aber sie wacht dann morgens um 1, 2, 3 Uhr morgens wieder auf. Von Menschen wird unterschiedlich. Und wirft ihre Turbinen wieder an, auf Deutsch gesagt, und fängt wieder an zu arbeiten. So, und in diesem Prozess werden Schlacke abgebaut, werden Giftstoffe gebündelt. Und sie werden, bildlich gesprochen, wie so in Müllsäcke reingepackt. Und wenn wir volle Müllsäcke haben, dann packen wir die vor die Wohnungstür, vor die Haustür, wo auch immer halt hin. Und am nächsten Tag kommt der Müllwagen und sammelt die ein. Wenn wir aber kein Wasser mit Zitrone trinken, dann bleibt der Müll dort einfach liegen. Das heißt, er wird nur ganz schwer abgebaut. Und wir können die Leber unterstützen, indem wir einfach sagen, ey, trink doch Wasser mit Zitrone, weil nämlich das Wasser mit Zitrone ist die Müllabfuhr. Diese Stoffe, die in der Zitronenwasser drin sind, binden quasi den Müll der Leber und mit dem nächsten Urin geht der ganze Shit, auf Deutsch gesagt, wirklich raus. Und das ist ideal. Einer der ersten Schritte, was du machen kannst, um die Leber zu entlasten. Jeden Morgen einen halben Liter. Es könnte Frage kommen, kann ich auch mehr trinken? Ja, kannst du auch. Ich trinke jeden Morgen einen Liter Wasser mit dem Saft aus einer Zitrone. Das mache ich über 23 Jahre schon lang. Es ist fantastisch. Ja, also der Körper kann damit richtig gut loslegen. Das ist der erste Punkt. Und jetzt kommt die zweite Sache. Die lernen auch viele Teile in meiner Akademie. Starte doch deinen Tag mal fettfrei und gönn doch mal deiner Leber einen Kurztrip, einen Wellness-Trip. Einfach mal, dass sie durchatmen kann, dass sie nicht sofort wieder anfangen muss mit Gallensäureproduktion, das Fett versuchen aus dem Blut rauszukriegen, das Blut wird wieder dicker und so weiter und so fort. Nein, gar nicht. Fang doch mal fettfrei an. Und jetzt sagen einige, oh Gott, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Da kann ich gar nicht mehr essen. Weil ich esse ja morgens mein Brötchen mit Butter und mit Käse drauf. Oder ich fahre zur Bäckerei morgens auf dem Weg in die Firma und kaufe mir ein Croissant. Fett wieder drin. Oder ich trinke morgens Kaffee mit Milch. Habe ich auch wieder Fett mit dabei. Die Devise ist es, morgens in den Tag zu starten ohne Fett. Was könnte ich machen? Beispiel, ich könnte sagen, okay, ich mache mir einen Smoothie. Da haue ich 2 Bananen rein, dann haue ich vielleicht noch eine Mango rein, meinetwegen noch was anderes. Wasser mit dazu, keine Milch, Wasser mit dazu, einfach mixen, trinken. Dann habe ich einen 3/4 Liter zum Beispiel Smoothie. Na, ist doch wunderschön. Jetzt haben einige Panik und sagen, um Gottes Willen, so viel Fruchtzucker, bleib doch entspannt. Du hast doch kein Fett mit dabei. Und dadurch wird das sofort als Brennstoff genutzt. Super Geschichte. Das hält für die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall an und dann kannst du einen kleinen Snack essen als nächstes. Aber du fängst erstmal fettfrei an, in den Tag zu starten. Oder wenn jemand sagt, nee, das kriege ich nicht hin mit dem ganzen Obst, hast du was Handfesteres. Ja, ich habe jahrzehntelang morgens Haferflocken gegessen. Glutenfreie Haferflocken. Ja, so eine feine, nicht über Nacht einlegen, die Geschichten, sondern fein. Es gibt das Kleinblatt, die Geschichten, ja. Einfach glutenfrei in eine Schüssel reinmachen. Das sind ja meinetwegen 60, 70 Gramm vielleicht ungefähr. Dann Wasser rauf, keine Milch, Wasser rauf machen, Honig meinetwegen rüber machen, ja, und dann Früchte reinschneiden. Das ist das perfekte Frühstück, wenn man morgens in den Tag starten möchte. Mhm. Jetzt könnte jemand sagen, na warte mal kurz Marcel, aber diese Haferflocken haben ja auch Fett. Je nachdem, ja. Also auf 100 Gramm hast du vielleicht 2 Gramm drin, 4 Gramm, 5 Gramm, 6 Gramm, je nach Sorte. Aber du isst ja keine 100 Gramm als Beispiel. In der Regel vielleicht 50, 60, 70. Dann hast du vielleicht 2, 3 Gramm Fett zu dir genommen. Alles, was unter 5 Gramm Fett ist, ist noch fettfrei. In Anführungsstrichen, ja. Und das ist kein Problem. Das heißt also, du kannst mit Haferflocken morgens starten. Was machen die meisten? Aber sie kaufen sich ein Müsli. Und wenn sie sich das Müsli genau anschauen, ist da Zucker drin, dann haben die irgendwelche anderen Sachen mit drin, also quasi verarbeitete Sachen, Kokosflocken mit drin, sie haben noch Samen mit drin, Nüsse mit drin, weil es ja angeblich ganz gesund ist. Mag ja gesund sein, aber nicht morgens. Morgens fettfrei in den Tag zu starten. Wenn ich nichts frühstücke, dann starte ich auch fettfrei in den Tag. Aber das ist nicht das Ziel. Der Körper darf versorgt werden. Und das alle 2-3 Stunden mit bestimmten Stoffen. Und morgens fettfrei zu starten ist perfekt. Deswegen, das sind so die zwei wichtigen Tipps, die ich erstmal auf den Weg geben kann. Es sind nur kleine Bausteine, kleine Nuggets, aber auf jeden Fall für jemanden, der das noch nie gehört hat oder nicht macht, ist das ein Riesenpotenzial, hier einen großen Schritt nach vorne zu machen Richtung Gesundheit.
Können wir alle ausprobieren und einfach mal feststellen, was wird sich ändern? Ja? Über welchen Zeitraum sollte man das machen? Wann sollte ich die ersten Veränderungen merken? Wann tritt da Veränderung ein?
Also das kann relativ schnell passieren. Es gibt keine richtige reguläre Aussage, weil jeder Mensch ist anders konstituiert. Ja, der eine hat Übergewicht, der andere hat kein Übergewicht, der eine ist besonders krank, der andere ist gar nicht krank. Das heißt also, jeder wird aber einen Effekt spüren. Jeder merkt einen Effekt, wenn er damit anfängt. Und ich habe von vielen schon gehört, die einfach sagen, du Marcel, nach einer Woche Wasser mit Zitrone, ey, ich bin einfach wacher morgens. Ich fühle mich einfach gut. Ich merke die erste Stunde des Tages, ich bin eigentlich topfit, was ich normalerweise sonst so nie hatte. Damit fangen die ersten Sachen schon mal an. Ja? Und dann merkt ein anderer zum Beispiel, Mensch, was machst du? Meine Haut wird besser. Das gibt's ja gar nicht. Ja? Ekzeme gehen langsam zurück, ja? Weil eben halt weniger Fett im Spiel ist, wo die Leber sich wieder dann quasi in einem guten Zustand sein kann oder wo ich sie aufbauen kann halt. Und das sind so die ersten Schritte dafür.
Wie stehst du zum Thema Eier? Viele Leute essen morgens gerne Eier. Wie ist das Thema Eier und Fett?
Naja, da haben wir auch das Thema, klar, wir haben dort Fett drin, ne? Ein Ei hat ja so ein Drittel Fett ungefähr enthalten, das heißt also, würde ich morgens natürlich nicht machen, ja, mhm. Also ich, wenn jemand sagt, okay Marcel, ich habe ein bestimmtes Problem, ich bin gesundheitlich angeschlagen und ich möchte einfach jetzt hier endlich mal Fakten haben und ich möchte mal sehen, dass wirklich was passiert, dass ich also merke und spüre, es passiert was, wenn ich was verändere, dann lass doch das Ei morgens weg. Dann fang doch fettfrei einfach an. Ich weiß, dass es schwer ist. Es war bei mir genauso. Ich habe morgens jeden Morgen in der Schulzeit von der 1. bis zur 13. Klasse 2 Spiegeleier gegessen. Morgens, bevor ich in die Schule gefahren bin. Das war mein Frühstück mit Brot dazu, Ketchup rüber und das war's. So, und natürlich sind das Gewohnheiten, Routinen, die man aufgebaut hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich gesund werden möchte, dann darf ich einen kleinen Schritt nach links machen oder rechts und sagen, okay, ich probiere mal was Neues aus. Und wenn man das mal nur für 3-4 Wochen mal wirklich durchzieht, morgens einfach fettfrei in den Tag zu starten, dann wirst du ein Ergebnis haben. Dann wirst du was gesehen. Es wird sich was verändert haben. Hundertprozentig.
Leute, mit dem Blick auf die Uhr sind wir leider schon wieder hier am Ende unserer Pro-Audition angekommen. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, Marcel. Wir müssen unbedingt irgendwann einen zweiten Teil, ein Follow-up mit dir machen. Aber es ist wirklich viel, viel Neues dabei. Und ich glaube, auch unsere Community wird einige Aha-Momente gehabt haben. Matthias, dein größtes Learning heute oder dein Magic Moment, hattest du einen?
Die ganze Zeit, wenn ich mit euch zusammen bin.
Natürlich.
Aber nein, auf jeden Fall. Ich finde den Ansatzpunkt auch Leberstoffwechsel, aus welcher Perspektive man es auch immer betrachtet, so in den Fokus zu stellen, finde ich schon einen wichtigen Aspekt, weil es untergeht, ne? Und wir eigentlich der Leber immer zutrauen, die schafft das schon, die regeneriert sich schon. Und in der Perspektive finde ich das sehr gut. Und ich finde die Variante fettfrei am Morgen mit Blick auf gerade was Gallenproduktion und Ähnliches angeht, da den Fokus nochmal drauf zu legen, weil nochmal, die Leber hat eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und Schwerpunkte. Wenn die eine natürlich immer mehr und mehr gefordert wird, wird es an anderen Stellen vielleicht nicht so gut funktionieren. Also deswegen finde ich das für den Einstieg relativ sinnvoll und ich glaube schon, ich war so ein bisschen gespannt, Marcel, auch was sind so Ansatzpunkte, aber ich merke, dass, auch wenn es in den Formulierungen nochmal etwas anders ist, sehr viele Gemeinsamkeiten quasi mit bestehen, weil sie automatisch daraus sich ableiten, dass ein grundlegende Aspekte in der Ernährung in unserer Gesellschaft einfach problematisch sind und auch übrigens immer weiter bestehen bleiben, weshalb auch Zunahme von Erkrankungen nachvollziehbar ist und wir wissen, dass Ernährung das Hauptsteuerungstool ist, wenn es um Gesundheitsrisiken oder Krankheitsentstehung geht.
Marcel, wer mehr über die Leber lernen will, ist bei dir an der richtigen Adresse. Gib uns nochmal einen kleinen Exkurs. Was kann ich bei dir machen? Du hast ein 30-Tage-Programm, auch so eine Art Life-Changing-Programm, ohne dass wir jetzt eine große Werbeveranstaltung machen. Aber gib uns einen kurzen Insight. Was kann ich bei dir lernen?
Also Menschen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt diesen Podcast hörst und du merkst im Prinzip, fühlst dich angesprochen, weil du bestimmte Symptome hast oder einfach sagst, ich habe eine Erkrankung, die kriege ich einfach nicht weg. Oder du sagst, ich bin eigentlich gesund, aber vielleicht kann ich ja noch mehr rausholen, vielleicht kann ich ja noch agiler werden. Ja, wie auch immer, es ist jeder Mensch natürlich willkommen. Und ich zeige den Menschen, wie man natürlich mit dem Fokus auf die Leber eben halt wieder ein ganz neues Level seiner Gesundheit erreichen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, logischerweise. Wir haben bei uns eine Akademie, da kommen die Menschen alle rein. Das ist ein Gruppencoaching, da begleite ich die Menschen über 4 Monate zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt 1-zu-1-Coaching, da begleite ich Menschen über 8 Monate. Wer einfach sagt, ich möchte mich erstmal informieren, der könnte hier zum Beispiel mein neues Buch, ist heute rausgekommen, an diesem Tag heute offiziell im Handel, überall in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, heute rausgekommen, ganz, ganz toll. Ja, die 30-Tage-Gesundheitsbibel, so heißt dieses Buch, kriegt man überall, ob das Amazon ist, Thalia ist oder die ganzen anderen Buchhandlungen in Deutschland auch, überhaupt gar kein Problem. Und dort ist es so, dass ich 30 Kapitel habe und die 30 Kapitel sind quasi immer eine neue Lektion. Und dies ist so aufgebaut, dass ich quasi jeden Tag ein neues Kapitel anfange und dann für mich einfach die Benefits rausnehme und sage, das werde ich jetzt im Tag umsetzen. Jeden Tag was Neues. Das Ganze spricht Körper, Geist und Seele an, weil jedes Kapitel hat eine Geschichte für den Geist, eine Geschichte für den Körper. Und also das Fachliche und eine Geschichte für die Seele noch mit dabei, das Spirituelle. Und ganz zum Schluss kommt immer noch ein kleines To-Do. Das heißt also, was habe ich aus diesem Kapitel rausgenommen? Was sind die wichtigen Benefits, die ich jetzt am Tag umsetzen kann? Und damit kann man auf jeden Fall erstmal starten. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wer sagt, du, das bei mir ist, brennt wirklich ganz doll, der kann natürlich sich melden bei uns. Entweder über Instagram, da sind wir unter Lebergott natürlich zu sehen. Oder eben schreibt einfach eine Mail, info@lebergott.com und kann einfach dort mir dann persönlich eine Notiz hinterlassen und dann kann ich dort mich melden. Das machen dann die Mitarbeiter, aber letztendlich kommen wir dann ins Gespräch.
Leute, es war ein großartiger Podcast. Wirklich, ich sage ganz herzlichen Dank an unsere beiden Experten, Marcel und Matthias. Ja, wir haben heute eine Menge Wissen wieder zusammengebracht hier bei den Health Nerds. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Leber ist also das stille Zentrum unserer Gesundheit und sie leidet leider oft an dem, was wir in der heutigen Zeit für normal halten. Wir essen häufig zu viel, wir essen häufig zu fett und wir trinken zu wenig Wasser. Was haben wir heute gelernt? Natürlicher Zucker, Zucker aus Früchten ist kein Problem. Industriezucker, also hochverarbeiteter, raffinierter Zucker, ist ein großes Problem. Morgens in den Tag zu starten mit einem Glas Wasser, mit einem Spritzer Zitrone, kann der Gamechanger sein, um unseren Körper von einem sauren in ein basisches Milieu zu bringen. Fettfrei in den Tag zu starten, also wirklich konsequent beim Frühstück auf Fett zu verzichten, das sollten wir alle mal ausprobieren. Also beispielsweise ein milchfreier Smoothie aus Früchten und Wasser oder Haferflocken mit Wasser, mit einem Spritzer Honig. Alles unter 5 Gramm Fett auf 100 Gramm Nahrungsmittel gilt quasi als fettfrei. Wer seine Leber entlastet, gibt dem Körper wieder Energie, Regeneration und Balance zurück. Denn, auch das haben wir gelernt, die Natur hat in der Regel immer recht, die Industrie eher selten. Heißt, weniger verarbeitete Lebensmittel essen, weniger Fake Food, das, was eigentlich bei uns allen im Kühlschrank zu Hause ist und im Supermarkt so schön verpackt uns anlacht. Lieber mehr auf natürliche Lebensmittelquellen setzen, mehr auf unseren Instinkt wieder hören, so wie wir Menschen im Grunde genetisch programmiert sind. Das, was wir hier bei den Health Nerds und bei Artgerecht im Grunde euch in jeder Podcast-Folge erzählen. So, das beste Leberprogramm, das es gibt, einfach mal auf die Leber hören, denn die Leber, Matthias, das hast du vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, die spricht mit uns. Man muss nur genau hinhören, dann spürt man, ob es ihr gut geht oder eben nicht. Leute, es hat großen Spaß gemacht. Marcel, vielen herzlichen Dank. Matthias, herzlichen Dank. Die Health Nerds Pro Edition mit unserem Professional Marcel Lukas. Mehr Infos natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und Leute, ich freue mich auf den nächsten Austausch. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Dankeschön, meine Lieben. Dankeschön, Matthias. Dankeschön, Felix. War sehr, sehr schön, hier sein zu dürfen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.